Zwischendurch ist halt eine gute Ermittlung, sage ich, ein Kunstwerk.
Wir haben seit Einrichtung der Sonderkommission haben wir durchgearbeitet. Ich habe Leute, die haben den Zahnputzbecher neben einem Computer, neben einem Bildschirm stehen.
Eine der größten Herausforderungen für uns ist zurzeit der Umgang mit der Akteneinsicht.
Wir haben 8 Millionen Teamchefs beim Ländermatch. Und in dem Fall, glaube ich, haben wir 8 Millionen Ermittler. Ja.
Du bist ein Psychologe, ein Psychiater, weiß ich nicht was, Mutter zum Ausweinen, auf der anderen Seite ein Polizist, das sollst du nicht verkörpern in einem. Und gleichzeitig, das kann Fehler machen.
Seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, auf dem Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus tief in die Abgründe einer politischen Geisteshaltung blicken ließen, jagte eine Schlagzeile die andere. Privatdetektive, Drogendealer, Nachrichtenhändler, beschlagnahmte Handys, gefundene Goldbarren, prall gefüllte Sporttaschen, in denen Millionen gesteckt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in Richtung der Produzenten des Ibiza-Videos. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wiederum überprüft die getätigten Aussagen aus dem Video auf deren Stichhaltigkeit und strafrechtliche Relevanz. Die Ermittler der Soko Tape, manchmal auch Soko Ibiza genannt, führen die konkreten Ermittlungsschritte durch. Herzlich willkommen beim Podcast der Addendum Investigativredaktion. Mein Name ist Rainer Fleckl und gemeinsam mit Elisabeth Woditschka habe ich recherchiert, welchen Herausforderungen sich Kriminalisten in der heutigen Zeit stellen müssen.
Was in den Medien zu jenen Fällen bekannt ist, stammt oftmals aus Teilen von Ermittlungsakten, die lange Zeit unter Verschluss gehalten wurden. Aber wer sind die, die ermitteln und wie sieht ihre Arbeit eigentlich aus? Vor welchen Herausforderungen stehen Abteilungsleiter, Büroleiter und jene, die im Bereich der organisierten Kriminalität Informanten, also Insider, die aus dem Milieu stammen, betreuen müssen? Wie komplex ist die Arbeit der Ermittler grundsätzlich in der heutigen Zeit? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, haben wir uns auf den Weg ins Bundeskriminalamt gemacht.
Andreas Holz ist Leiter der Abteilung 3 Ermittlungen allgemeine und organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt und seit mehr als 20 Jahren im Kriminaldienst tätig. Mit Anfang 30 war er jüngster Leiter einer Sonderkommission mit 40 Träger des Goldenen Ehrenzeichens für besondere Verdienste um die Republik. In seiner Abteilung reichen die Ermittlungen von der Balkanmafia über Suchtmittelkriminalität bis zu Menschenhandel und Schlepperei. Wir treffen Holzer nun in seinem Büro und werden ihn fragen, was eine perfekte Ermittlung aus seiner Sicht am Ende eigentlich ausmacht.
Am Ende soll dann stehen, dass der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin eine Anklageschrift verfasst, die dann zu einer Hauptverhandlung führt. Und wenn es gut geht, und das ist die Krönung für uns, für unsere Arbeit, auch die des Staatsanwalts zu einer Verurteilung führen. Das ist in Kürze, was wir machen. Ja. Zwischendurch ist halt eine gute Ermittlung, sage ich, ein Kunstwerk. Ermittlung kann geführt werden, indem man Aufträge der Staatsanwaltschaft mittels Fragenkatalog abarbeitet. Ermittlung kann aber auch geführt werden, indem man proaktiv Erkundigungen einholt, indem man verdeckte Ermittlungen anstrebt, indem man mit Informanten arbeitet, indem man kriminaltaktisch vorgeht. Wann passiert die Einvernahme des Beschuldigten? Wann werden Observationen betrieben? Zu welchem Zeitpunkt wird welche Aktion gesteuert? Das ist dann die hohe Kunst.
Und was sind da so die größten Schwierigkeiten? Ist das auch so ein Wettlauf um die besten Köpfe, die besten Ressourcen und Zeit? Oder?
Eine der größten Herausforderungen für uns ist zurzeit der Umgang mit der Akteneinsicht. Das muss man ganz offen sagen.
Ja. Wieso?
Wir haben immer wieder in großen Ermittlungsverfahren gesehen, ja, dass eben bis zu dem Zeitpunkt, wo Aktenteile nicht nur der Staatsanwaltschaft und der Polizei bekannt sind, sondern auch außerhalb, dass diese dann relativ schnell, von wem auch immer, da gibt es keine Schuldzuweisungen, ja, veröffentlicht werden. Ja. Ich kann mal für meinen Bereich, sage ich mal, zu 99,9% ausschließen, weil ganz kann man es nie ausschließen, dass es einen Innentäter gibt, dass keine Aktenteile durch die Polizei veröffentlicht werden. Wann aber dann Akteneinsicht gewährt wird, Verfahrensbeteiligten, Beschuldigten oder wem auch immer, ist es halt erfahrungsgemäß oft so gewesen, dass die relativ schnell Eingang in Medien finden. Und das ist für uns eine Herausforderung, weil wir ein Ermittlungskonzept haben, ja. Das stellen wir auch dem Staatsanwalt oder der Staatsanwältin vor. Und das ist, hindert uns dann natürlich, wenn das bekannt wird, weiter zu ermitteln. Also wenn jetzt bekannt wird durch eine Akteneinsicht, dass auch Sie Zeugin waren, ja, oder du auch Beschuldigter bist, und es wird veröffentlicht auf welcher Plattform auch immer, dass du im Visier bist, dann ist das natürlich naturgemäß hinderlich.
Warum? Was passiert dann? Können Sie es einmal kurz exemplarisch vielleicht beschreiben?
Naja, also wenn sie ja Beschuldigter vorbereiten kann, darauf, dass es gewisse Maßnahmen gibt, beziehungsweise dass er vielleicht im Fokus ist, das er ja nicht wissen soll, ja. Verdeckte Maßnahmen heißen ja verdeckte Maßnahmen, weil sie eben nicht öffentlich bekannt sind, ja. Dann hindert es uns natürlich, ja, beim Ermitteln.
Was ist die Motivlage, solche Akten rauszuspielen?
Wann Sie mir das erklären könnten, ja, das wäre wirklich interessant zu wissen. Medien sind dann auch wieder Nutznießer davon, ja, die dann halt auch gewisse Sachen veröffentlichen, was man natürlich auch nicht vorwerfen kann.
Weil es ja an manchen Dingen wirklich ein berechtigtes, auch öffentliches Interesse gibt. Ja,
oder? Da stellt sich für mich als Staatsbürger auch die Frage. Ne?
Ist die Öffentlichkeit Nutznießer davon?
Also die Frage stellt sich mir. Ja. Ich weiß nicht, ob die Öffentlichkeit nicht eher geschädigt wird, auch dadurch, ja, weil jeder Staatsbürger hat das Recht, dass ein Verfahren ordentlich geführt wird. Ja, und wenn die Polizei, Staatsanwaltschaft daran gehindert wird, dann ist das ja auch nicht im Sinne der Öffentlichkeit.
Zudem ja oft wirklich nur Teile veröffentlicht werden, oder? Ist das dann für Sie, wenn Sie zum Beispiel Einsicht hatten in einen Akt oder in eine Ermittlungsarbeit und Sie dann eine Berichterstattung dazu parallel beobachten, merken Sie dann schon eine Diskrepanz zu dem ganzen Bild?
Also in meinen Ermittlungsverfahren habe ich natürlich 100% die Übersicht. Ja. Ja. Und es ist natürlich schon für einen Ermittler, ich sage es einmal schräg, ja, wenn Teilbereiche veröffentlicht werden und das gesamte Bild im Hintergrund verzerrt wird. Teilbereiche werden aus Interessenslagen veröffentlicht, meiner Meinung nach oft. Und das gesamte Bild stellt sich natürlich anders dar. Ja. Nur es gibt da für die Ermittlungsbehörden keine Handhabe dagegen, ja, muss man sagen. Anzustrebende Verfahren nach Verletzung des Amtsgeheimnisses gehen halt auch oft ins Leere, muss man sagen. Ja.
Ist das vielleicht auch manchmal ein Versuch, Ermittlungsarbeit zu beeinflussen?
Also ich glaube schon, dass Versuch ist, einfach das Ermittlungsverfahren an und für sich zu beeinflussen. Aber man muss halt dann flexibel darauf reagieren. Natürlich hätte man gerne, dass der eigene Plan dann aufgeht in der Ermittlung. Aber das sind wir auch schon gewohnt, dass man da halt einfach flexibel sein muss. Ja.
Wir haben mit Abteilungsleiter Holzer auch lange über das Bild der Causa und der Ermittlungen in der Öffentlichkeit gesprochen. Hat er tatsächlich den Eindruck, dass die Öffentlichkeit das große, das gesamte Bild noch zu verstehen vermag?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass mittlerweile, also wir führen ja 35 Ermittlungsverfahren für zwei verschiedene Staatsanwaltschaften mit mehreren Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Also ich glaube, dass sich das mittlerweile in den Termini, Spesen, Spenden, Vereine, wie auch immer, verliert. Ja. Das Bild, was die Öffentlichkeit von diesem Großkomplex an Ermittlungsverfahren hat.
Manche Ermittlungsverfahren dauern ja wirklich sehr lange. Ja. Die sind jetzt von außen betrachtet. Stellt man sich vielleicht als Journalist irgendwie dann so die ein oder andere Frage, warum es dann nicht... Also da ist es an der Beweisbarkeit gescheitert.
Nicht das, gut, das ist aber eine gute Frage. Ja. Ja. Darf ich da einhaken?
Ja.
Ich sage einmal, mir ist noch nie untergekommen, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft vorsätzlich was verschleppt hätte. Vielleicht mangelt es uns an der Erklärung gegenüber der Öffentlichkeit oder vielleicht stoßen wir auch da auf taube Ohren. Wenn man sagt, Rechtshilfeersuchen dauern lange, das habe ich zuerst gemeint, ich würde mir wünschen, dass das schneller geht, dass ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, Abklärungen in Spanien relativ schnell durchführen lassen kann, oder auf einer Insel zum Beispiel, ja, und nicht 6 Monate warten muss, bis ich da Ergebnisse kriege. Das versteht keiner. Ja. Wenn ich jetzt in meinem privaten Bekanntenkreis sage, ja, ich muss 6 Monate auf eine Rechtshilfeersuchung aus Spanien warten, um die Besitzverhältnisse möglicherweise eines vermietbaren Objektes abzuklären, dann versteht das niemand. Also ja nicht so einfach dorthin fahren kann, irgendwen fragen kann, das versteht dann auch niemand. Ne? Mhm. Nur das, was uns wirklich vermutlich vor Herausforderungen stellt, ist, wie kommuniziert man diese Sachen richtig? Ja? Und ohne jetzt in den Verdacht zu kommen, man würde sich irgendwie rechtfertigen, ja, für gewisse Schritte. Nur, wie gesagt, Rechtshilfesuchen dauern länger, es dauert da. Man muss auch nicht immer kommunizieren, dass man zum Beispiel 100 Einvernahmen schon gemacht hat in gewissen Sonderkommissionen oder über 50 Hausdurchsuchungen. Wenn man das dann nämlich auch kommentiert, macht man es wieder interessanter, ne, als es sein sollte. Und da sind wir schon ganz froh, dass wir uns da auch zurücknehmen können, ja, und uns halt dann medial prügeln lassen muss, wenn man das so sagen kann, aber damit das Ermittlungsverfahren anständig fortsetzen kann.
Wir sind jetzt auf dem Weg zu Dieter Cheffan. Cheffan ist seit den späten 1990er Jahren Polizist. Noch bevor er ab 2003 den Kriminalbeamtenkurs absolvierte, hat er eine Ausbildung zum verdeckten Ermittler gemacht, weil er unbedingt undercover arbeiten wollte. 2017 wurde Cheffan Leiter der Drogenabteilung. Seit 2018 führt er das Büro zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
Sein Büro ist in einem Wiener Innenstadtbezirk und hat kein Türschild. Nichts deutet von außen darauf hin, dass hier verdeckte Ermittler arbeiten. Sie haben sich seit Bekanntwerden des Ibiza-Videos kriminaltechnisch auch um Heinz-Christian Strache und dessen Amtsverständnis zu kümmern. Wir werden Cheffan fragen, wie seine Arbeit und die seiner Kollegen im Detail aussieht.
In der Praxis schaut das meistens so aus, dass sobald wir einen Fall anhängig machen bei der Staatsanwaltschaft, dann kriegt er einen Staatsanwalt zugeteilt, der Staatsanwältin zugeteilt, diesen Fall. Und wir nehmen dann persönlich Kontakt auf mit diesem Staatsanwalt und besprechen dann gemeinsam die Vorgehensweise. Okay, was habt ihr vor? Welche Maßnahmen machen wir? Wie schaut es aus? Und das wird dann meistens besprochen. Und ich sage einmal, in 99% der Fälle, also wie man ausgezeichnetes Verhältnis mit der Staatsanwaltschaft Wien zum Beispiel, ist es so, dass ich sage, okay, die Kriminalpolizei ist jetzt die Experten, ihr sagt sowas, ihr gebt den Weg vor und die Staatsanwaltschaft kümmert sich dann um den rechtlichen Rahmen und wenn wir Anordnungen quasi benötigen der Staatsanwaltschaft, stellen wir uns ersuchen. Die entweder bekommen sie es direkt von der Staatsanwaltschaft, die Anordnungen, oder sie brauchen eine richterliche Bewilligung, dann wird es dementsprechend weitergeleitet. Aber de facto funktioniert das da so ausgezeichnet mit denen.
Was ist die meiste Arbeit? Ist es meistens Bürokratie oder?
Ich habe meine Dienstwaffe gegen den Kugelschreiber getauscht und mittlerweile mehr bei Besprechungen und sind die oft genauso oder noch anstrengender sind, als draußen auf der Straße Verbrecher zu jagen. Aber sonst viel Aufwand ist die laufenden Überwachungen, Telefonüberwachungen zum Beispiel. Da muss man halt den kompletten Tagesablauf, Observationen, die Leute observieren rund um die Uhr. Oder dann natürlich nach dem Zugriff die Auswertung der sichergestellten Datenträger. Man muss sagen, wir brauchen nur selbst schauen, am Handy hat man das ganze Leben drauf de facto. Mhm. Mittlerweile die Smartphones, ja. Und wenn man das sicherstellt und auswertet, dann sind schon sehr viele Aufschlüsse über alle Tätigkeiten, die man gemacht hat. Man hat alle Zugangsdaten, man hat die Bankkonten drauf, man hat de facto alles am Handy mittlerweile. Und das erfordert natürlich viel Akribie und viel Genauigkeit, das auszuwerten dann. Ja. Das sind Terabyte an Daten, dass der Ermittler dann einzeln alles durchschauen muss, jede Kommunikation. Es werden die gelöschten Chats, es wird alles wiederhergestellt und das muss man dann alles anschauen, die ganzen Fotos und so weiter.
Auch Cheffan ärgert sich über Falschmeldungen, die vor allem seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos seine tägliche Arbeit begleiten. Und er erklärte uns auch, wie er mittlerweile mit der Begleitmusik seiner täglichen Arbeit in den Medien umgeht.
Es kommt natürlich aufs Ermittlungsverfahren drauf an. Ja. Gerade bei so brisanten Ermittlungsfällen wie jetzt Soko Ibiza oder Soko Tepis in Wirklichkeit heißt, wenn dann so viele unterschiedliche Interessen gibt, ja, und wenn man dann ständig oder meistens Falschmeldungen irgendwo liest, ja, das ist eben genau die Geschichte, dann zuerst ärgert man sich, man sagt, okay, das ist alles falsch, nur irgendwann kommt man dann zu einem gewissen Punkt, wo man es dann gewohnt ist, ja, und man sagt, okay, man liest es, man nimmt es wahr, aber man bewertet es nicht einmal mehr. Ja. Das ist in diesem Bereich und gerade da, vor allem, es ist aber ärgerlich dann bei diesen Sachen, wenn dann irgendwelche Akteninhalte veröffentlicht werden wo unser Eins oder die Ermittler, die im Fall betraut sind, wissen natürlich, dass da schon Akteneinsicht gegeben hat in Richtung Beschuldigtenrechte. Die bekommen natürlich alle die Aktenteile, die Verteidiger und wie gesagt, die unterschiedlichen Interessen, gerade in so einem brisanten Fall, gibt es natürlich Interessen, die das veröffentlicht haben wollen, ja, und dann veröffentlichen in weiterer Folge. Und nur das Erste, das dann immer aufpoppt, ist, ja, eine undichte Stelle bei der Polizei, im Innenministerium, wo auch immer. Nur, das, wie gesagt, da stehen wir einerseits drüber, weil man ja weiß, okay, das hat schon Akten sich gegeben und da haben schon, weiß ich, wie viele Leute Zugang zu diesen Akten und das sind de facto schon veröffentlicht. Andererseits ist es doch immer wieder ärgerlich, weil irgendwas bleibt dann hängen bei den Leuten letztendlich, die das dann lesen und sagen, okay, irgendwas muss ja da undicht sein, wenn irgendwo, wenn das ständig irgendwas veröffentlicht ist. Ja. Nur gerade in diesem Bereich auch, ja, kann ich sagen, ich weiß, ich lege für meine Leute die Hand ins Feuer, bei uns ist noch nie was rausgegangen in diesem Ermittlungsverfahren. Ja. Und alle Sachen, die da veröffentlicht wurden, weiß man dann, oder kann man nachvollziehen, da wenn man ein bisschen reinschaut, wann oder wo das passiert ist, nicht jetzt direkt bei wem, aber das ist auf alle Fälle schon veröffentlicht wurde durch die Akteneinsicht, dass da viel mehr Leute, ein großer Personenkreis, Zugang zu den Akten hat.
Warum ist es wichtig, dass es keine Falschmeldungen gibt, jetzt aus Ihrer Sicht zum Beispiel?
Falschmeldungen, es ist ja auch ein Teil im Prinzip der Polizeitaktik, der kriminalpolizeilichen Taktik, kann man das auch verwenden. Ja. Wenn man gerade bei Fahndungen, wenn man Leute sucht, kann man die Medien dazu verwenden, eben Veröffentlichung von Fahndungsbildern und so weiter. Man kann Druck aufbauen auf gewisse Gefahndete, die untergetaucht sind und kann das dementsprechend auch sinnvoll einsetzen. Ja. In diesem Fall ist es so, ich vergleiche das, ich bleibe wieder beim Fußball, ja. Wir haben 8 Millionen Teamchefs, ja, beim Ländermatch. Und da in dem Fall, glaube ich, haben wir 8 Millionen Ermittler. Ich weiß nicht, wie viele Privatdetekteien am Werk waren oder sind, wie viele Investigativjournalisten, die dann Aktenteile zugespielt bekommen, die veröffentlicht sind eben schon, ja, die dann veröffentlichen wieder. Und jeder hat irgendeine Idee, dann wird wieder revidiert irgendwann ein paar Wochen später, nein, das stimmt doch nicht, und der Gegendarstellung muss wieder veröffentlicht werden. Aber es gefährdet die Ermittlungen, das kann schon die Ermittlungen gefährden, wenn dann Lichtbilder veröffentlicht werden zum Beispiel, die eigentlich wir nur in den Akten weitermitteln wollen und nur Leute einvernehmen müssen oder so. Und die natürlich dementsprechend wie schon wissen, ah, das ist schon in den Akten und sie dann vorbereiten können, schon beraten können und absprechen können und dann dementsprechend natürlich die Ermittlungen gefährdet sind.
Ärgert es, wenn in Boulevardmedien behauptet wird, warum ist Strache noch immer nicht einvernommen oder... Nein. Oder bestätigt das nicht eigentlich indirekt eure Arbeit?
Es bestätigt die Arbeit deshalb, weil ich weiß, dass bei uns absolute Diskretion vorherrscht, weil die Leute keine Ahnung haben, was in den Akten ermittelt wird. Es hat zum Beispiel zu Beginn, wie wir die Soko eingerichtet haben, hat es geheißen, glaube ich, die Soko ist im Urlaub und im Dauerschlaf oder irgend sowas haben sie geschrieben, weil wir machen nichts. Ja. Und da habe ich gewusst, okay, das ist super, es dringt nichts raus. Ja. Wir haben natürlich hinter den Kulissen gearbeitet und am Tag X waren dann die Umsetzung der Maßnahmen, es hat Hausdurchsuchungen gegeben, Festnahmen und so weiter. Und plötzlich war mir, ist die Soko Ibiza wieder gelobt worden und alle sind so super und jetzt sind sie doch nicht mehr, jetzt sind sie wieder zurück vom Urlaub alle und jetzt arbeiten sie plötzlich. Da war dann der Grund, war dann auf, ist dann geschrieben worden, glaube ich, weil die Übergangsregierung jetzt abtritt und darum müssen noch schnell alle Maßnahmen umgesetzt werden. Also man sucht sich dann immer irgendwelche Motivationen, warum man über irgendetwas schreibt, was absolut an den Haaren herbeigezogen ist. Ja. Also wir haben seit Einrichtung der Sonderkommission haben wir durchgearbeitet. Ich habe Leute, die haben den Zahnputzbecher neben einem Computer, neben einem Bildschirm stehen und die schlafen im Büro de facto, ja, weil es eben so viel zu tun ist. Und wenn dann behauptet wird, warum der und der nicht, noch nicht einvernommen wurde, ich brauche mir zuerst ein klares Bild und dann kann ich die Leute dazu befragen natürlich. Und das dauert.
Macht der Chef dann die Einvernahmen von Strache Kotenus? Oder?
Nein. Das lasse ich meine Hauptsachbearbeiter. Da, ich habe natürlich auch Fachkenntnis, aber wie gesagt, die sitzen tagtäglich vor dem Computer, die kennen die ganzen Handydaten, die kennen alle Speichermedien, die sind auch, die ausgewertet sind und das sind 30 Terabyte, glaube ich, an Daten, die da zu auswerten sind. Und gerade wenn es so Einzelfragen sind, dann benötigt man genau dieses Spezialwissen. da will mir der Chef wichtig machen, sondern der Chef macht die Einvernahme mit gewissen Leuten, sondern da muss einfach die Professionalität im Vordergrund sein und die Leute mit dem meisten Spezialwissen, die so eine die Vernehmungen machen. Mhm. Bei solchen Fällen haben wir sehr gerne, und das ist ja da gelebte Praxis, den Staatsanwalt mit dabei bei den Vernehmungen, dass der direkt auch vorbei ist und selbst klar direkt ein Bild machen kann, weil es natürlich was anderes ist, wenn man direkt mit den Beschuldigten reden kann, auch als Staatsanwalt, als wenn man alles noch in schriftlicher Form Berichtsform übermittelt bekommt.
Auch Cefan ist nach rund 20 Jahren im Kriminaldienst nicht vor Überraschungen gefeit. Abschließend erzählt er uns über ein echtes Luxusproblem.
Wir haben Ermittlungen geführt gegen sehr wohlhabende Oligarchen, die gesagt haben, sie haben den Luxus, sie haben kein Handy. Da wollten wir ein Handy sicherstellen. Ich habe kein Handy, ich brauche das nicht. Und ich glaube, wenn man so in dieser Ebene ist, dass man kein Handy mehr benötigt, dann hat man es geschafft. Dann hat man gar weniger Stress.
Einer der engsten Mitarbeiter von Büroleiter Dieter Cefan ist Josef Führer. Den Namen haben wir redaktionell geändert. Ein Mann um die 50, der seit einem Vierteljahrhundert gleichsam im Maschinenraum der Ermittlungen sitzt. Führer hat permanent zwei Handys im Betrieb. Er ist sogenannter VP-Führer. VP steht für Vertrauenspersonen. Das sind Informanten der Polizei, sogenannte V-Leute, die aus dem Milieu kommen. Josef Führer macht den Job seit mehr als 25 Jahren. In dieser Zeit hat sich technisch vieles verändert. Das feine Gespür, das man für diese Arbeit braucht, freilich nicht.
Die Frage ist, ich mache das seit 95 mit Informanten, es ist das einzige wirksame Mittel, das man jetzt im Grunde genommen hat als Polizist. Man hat immer angefangen, ich bin jetzt weiß ich, schon ewig dabei, früher gehabt, Telefonüberwachung, GPS-Sender, das übliche Mittel in den 80er Jahren, heute haben wir es selber, mehr haben wir nicht. Ja, Lausch und Griff redet man gar nicht, kriegt man nicht, das ist also gut und schön, hat man aber nicht. Das einzige Werkzeug, das wirklich hilft, sind die Informanten, mit denen sich mit ihnen muss, weil er Informationen kriegt, die man nie erfahren würde aus dem unmittelbaren Umfeld. Ja. Es gibt einen Unterschied. Ja. Registriert man Informanten, quasi offiziell über die Behörde, das heißt, der wird anonymisiert, man bekommt eine Nummer für uns selber. Es geht um Belohnungen. Ja. Natürlich kriegt jeder, wenn er was bringt, einen gewissen, da gibt es einen Katalog, was entlohnt wird. Also nicht nur jetzt Drogen, ein Kilo oder diesen Blödsinn, sondern auch, es kommt auf die Art und Umfang des Ergebnisses drauf an und damit kriegt man eine Belohnung, das ist festgeschrieben. Ja. Und dann gibt es ja die Informanten, die nicht registriert sind. Das heißt, die wollen das auch gar nicht. Sind ja vielleicht manchmal nicht geeignet, dass man es registriert, weil sie zu unzuverlässig sind in vielen Dingen. Da muss man als Polizist immer aufpassen. Nicht? Das ist sehr viel ja, Menschenkenntnis, Vertrauen, ich weiß nicht, wie man das so sagen sollte, viel Sympathie, das darf man mal nicht laut sagen. Ja. Wann dazu einer was? Wenn einer 300er braucht im Monat, dann ist er ungeeignet, aus meiner Sicht. Der verkauft seine Großmutter für 200 oder der zahlt irgendeinen Blödsinn, damit er zu einem Geld kommt. Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr viel Sympathie. Das ist als Polizist so vielleicht das Falsche, aber viele der Verbrecher haben eigentlich auch was Gutes auch. Ja. Es ist ja nicht jeder durch und durch ein Krimineller. Es gibt schon viele, die wollen eigentlich nicht oder sind durch gewisse Umstände kriminell geworden. Ja. Am besten gewinnt man, wenn man sich mit den Leuten mal unterhält. Nicht jetzt nur über kriminelle Dinge, sondern wie geht's der Familie. Man redet ja viele persönliche Dinge, das man aber nicht sollte. Ist eigentlich verböhnt. Aber wie entsteht der Vertrauensbasis? Wenn man sich kennenlernt, dann kann nicht nur reden über die Alten, wenn man sich versteht, über andere Dinge nicht. Und das sind halt die besten Informanten, die es auch nicht für Geld machen, sondern wirklich aus Freude, dass sie halt was beitragen können, irgendwas zu verhindern, ja, oder irgendwas aufzuklären. Das ist aber mein persönlicher Zugang. Viele brauchen einen Ansprechpartner. Meine Frau hat sehr viel gelitten. Wenn am Heiligen Abend um 14 Uhr der Informant anruft und ihn zum Reden braucht, kann ich nicht sagen, ich habe keine Zeit, interessiert mich nicht. Da muss man sich zwei Stunden hinsetzen, ob es jetzt um 2 in der Früh ist, um Heiligen Abend oder Silvester. Und man muss ja dann Kaffee oder Bier trinken und sich das anhören, was einen bedrückt und vielleicht so, ja, wird das wieder gut, oder hilft er, oder ich habe kaum. Geht manchmal über das Dienstliche hinaus, wenn einer sagt, ich brauche jetzt unbedingt 200, weil ich mir keine Stromrechnung nicht zahlen. War ich auch schon so weit, dass ich um 3 in der Früh zum Bankomaten renne, 300-400 abhebe und Hand drücke und sagt, so, jetzt schnell deine Schulden und schau, ist das nicht mit der Erwartung, dass man es wieder zurückkriegt. Nicht? Aber das ist halt so, das macht man für einen Freund auch, aber das darf kein Freund sein, ja. Das ist die Grenze, muss man halt ziehen können, nicht? Mhm. Ja.
Kennen Sie alle Ihre Informanten persönlich?
Ja, freilich, ja.
Und wie viele betreuen Sie gleichzeitig?
Ich habe noch nachlassen müssen. In meinen Drangperioden habe ich 12 betreut. Aber das ist schon fast unmöglich. Man muss sich jetzt vorstellen, gut, jetzt bin ich 50, ja. Mit 25 Jahren, das interessiert ja alles andere nicht, leider. Die Familie zählt schon, aber 80% nimmt der Beruf ein und 20% Familie, ja, leider. Oder es war halt immer so, nicht? Du bist gesprungen, ob es 2 in der Früh ist, ganz egal, Priorität hat der Beruf gehabt, ja. Und bei 12 ist ein Horror, weil jeden druckt irgendwo ein Problem und man ist nur mehr unterwegs. Du bist ein Psychologe, ein Psychiater, weiß ich nicht was, eine Mutter zum Ausweinen, auf der anderen Seite ein Polizist, und das heißt halt verkörpern in einem. Und gleichzeitig darfst du keinen Fehler machen. Ja, also derzeit, seit ich da bin, habe ich es ein bisschen zurückgelegt, ein bisschen mehr auf Qualität, wie auf Masse zum Arbeiten. Ich war früher bei der Drogenfahndung, aber ich schaue jetzt mehr auf Qualität von den Informationen.
Aber ein Informant zum Beispiel, welche Rolle nimmt er dann in der Ermittlung ein?
Wir haben Informanten, die von der organisierten Kriminalität abstammen, von dem mittleren Management, sage ich einmal, also nicht der Läufer, und natürlich wissen, was sich im Inneren dieses Zirkels tut. Ich kann nicht in Gericht sagen, okay, dann gibt es einen Informanten Nummer 15, der Dinge weiß, und der weiß ja genau, welche Dinge in der Gruppe gewusst, welcher Wissen zugänglich ist für jeden, und du kannst noch 2-3 Mal, wenn sowas passiert, schon genau sagen, wer ist dieser Mensch, der mich verraten hat. Ja. Das passiert ja nicht einmal, die Informanten führt man ja meistens über Jahrzehnte, und das ist also eine Gratwanderung. Wie handelt man das nicht?
Wie findet man sie?
Meistens sperrt man sie ein. In 90% der Fälle sperrt man sie selber ein. Und im Zuge der Vernehmung, der Aktenbearbeitung, merkt man dann relativ schnell, hat er doch einen guten Kern oder nicht. Oder fühlt er sich auch wohl in dieser Gruppe. Viele Leute haben ja diese kriminelle Gruppe, weil sie nichts anderes haben. Sie wollen es aber vielleicht gar nicht. Und da bist du die Chance, ein bisschen aus diesem Sumpf herauszukommen. Kein Staatsanwalt, wie hört das gerne, organisierte Kriminalität, weil das heißt, 100.000 Leute, immens lange Verfahren, 100.000 Einsprüche, Einzeldelikte sind netter. Die handelt man ab, Akt drauf und fertig, ja. Aber OK-Verfahren sind immer sehr unbeliebt. Gut, dann schreibt man den Staatsanwalt, es passiert was, dann muss man den Staatsanwalt finden, der sagt, okay, ich glaube euch das, von wem kommt das? Da fängt das erste Hürde an. Von wem kommt das? Von einem Informanten. Gut. Ist der registrierte Informant? Ja oder nein? Wenn man sagt nein, dann sagt er, na gut, dann lassen wir es. Wenn er sagt ja, dann muss ich schreiben, der Informant Nummer X. Muss ich machen, ja. Das ist vorgeschrieben. Das sind halt so Sachen, da ist man froh, dass der Staatsanwalt den Mumm hat, über ein halbes, dreiviertel Jahr zu bewilligen, den man normal nicht kriegt, weil er vertraut. Lügen darf man nicht, wollen wir auch nicht. Sagen darf man nicht alles, ist das gelogen, wenn man nicht sagt. Das ist wirklich schwer. Das ist immer am Papier so schön, nicht schwarz und weiß, aber das ist alles so grau.
Es ist also nicht alles schwarz oder weiß. Nicht bei der Fahndung nach Waffenschiebern, nicht bei der Suche nach Drogendealern und nicht bei der Aufklärung des derzeit alles überlagernden Ibiza-Komplexes. Dessen viele Stränge und Nebenaspekte werden die Ermittler im Bundeskriminalamt wohl noch viele Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen. Ob am Ende ein Kunstwerk steht, wie die Ermittler hoffen, und es zu strafrechtlichen Konsequenzen kommt, wird die Zeit weisen. Ob die Öffentlichkeit jemals erfahren wird, was auf der Ferieninsel wirklich gelaufen ist, ebenfalls. Ihnen, unseren Hörern, sei vorerst der große Überblick zum Thema Ibiza, was bisher geschah, ans Herz gelegt. Sie finden ihn, wie üblich, unter addendum.org. Lesen Sie und bilden Sie sich, wie immer, Ihre eigene Meinung.